Moin Uli.
Moin Sobi.
Uli, wir müssen reden.
Wir müssen reden. Na, worüber müssen wir denn reden?
Wir haben ein neues Jahr. 2023, neues Jahr, neues Glück, Fragezeichen. Wir wollen darüber reden, wo landen unsere Liga-Teams am Ende der Saison?
Ja, dann reden wir doch mal.
So, Podcast.
So, Podcast, der Sportpodcast der Landeszeitung.
Von und mit Matthias Sobotka und Uli Pott.
Hallo, liebe Userinnen und User. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind auch wieder da, wie ihr hört. Der erste So-Podcast im neuen Jahr 2023, die insgesamt 11. Folge. Schön, dass ihr uns treu geblieben seid und hoffentlich auch weiterhin treu bleibt. Ja, mir gegenüber, Uli. Uli, komm, wie bei der Jahreswechsel. Ich hörte nicht ganz so toll bei dir.
Nee, bei mir war es eher etwas krankheitsbedingt ruhig. Also ich habe der Magen- und Darm-Virus hat mich erwischt. Mein Bruder hat ihn aus Dänemark Weihnachten mitgebracht und hat dann
auch irgendwie die Grenzen schließen. Ne?
Die halbe Familie angesteckt. Das war im wahrsten Sinne des Wortes ein ganz großer. Naja, es war schade, dass das über das Jahr dann etwas ruhiger war. Ich habe ganz alleine mit meiner Frau und mit unserer Hündin gefeiert, den Jahreswechsel. Und ich bin auf dem Wege der Besserung, würde mich noch nicht als komplett fit benennen wollen, aber ein bisschen reden hier mit dir, das geht natürlich.
Und das mache ich natürlich gerne.
Ein bisschen reden geht immer. Das ist richtig, ja. Ja, dann lass uns doch reden. Also, worüber reden wir denn? Wir reden über die Wünsche und die Hoffnungen und die Möglichkeiten der Lüneburger Vereine, oder?
Wir könnten einfach mal, wie ich schon sagte, eben einen Blick in die Glaskugel werfen. Wir haben ein neues Jahr, aber natürlich in fast allen Sportarten.
Aber warte mal, bevor wir loslegen, jetzt haben wir nur über mich geredet. Wie war denn dein Jahreswechsel? Du merkst mal, ich bin wirklich noch nicht so fit. Ne? Eigentlich hatten wir abgesprochen, dass ich auch dann frage, wie es dir ging über den Jahreswechsel. Machen wir das nochmal. Sobi, und du selber warst besser als bei mir?
Also Reset, gut. Besser dann offenbar allemal. Wir waren auf einer bekannten deutschen Nordseeinsel ein paar Tage
und Helgoland.
Haben uns dort so ähnlich. Ja.
Da, wo die Reichen immer hinfahren,
nach Helgoland. Helgoland, genau. Ja. Helgosylt, ja. Aber das hat nichts mit Reich zu tun. Es ist okay. Immer die Frage, wie gestaltest du das für dich persönlich aus? Ja. Natürlich hat diese Insel ihren Ruf weg, aber wenn man das für sich selber entsprechend gestaltet. Landschaftlich ist sie wunderschön.
Okay.
Und man muss ja nicht schon morgens in dieser Bar mit dem afrikanischen Namen Sekt saufen, sondern man kann das auch ganz anders machen. Und
Als ich 10, 11 war, bin ich mit dem MTV Treubund in den Sommerferien immer nach Sylt, nach List auf Sylt gefahren und habe tolle Sommerferien verbracht.
Schön also, um den Ellbogen rum, ne?
Ja, genau. Also mit dem.
So sieht's nämlich aus.
Genau. Es gibt also wirklich auch schöne Ecken, wie du sagtest, auf Sylt. Und da habt ihr dann reingefeiert.
Haben wir reingefeiert und haben das sehr genossen, die Ruhe. Und viel spazieren gegangen am Meer. Es war sehr windig.
Ja?
Es war sehr windig. Ungefähr so kalt wie jetzt gerade hier in diesem Raum. Ist nämlich ganz schön frisch.
Gut, aber das liegt ja an Sascha, ne? An unserem Techniker, der heute wieder bei uns nicht am Mikrofon sitzt, sondern für die Technik zuständig ist. Der hat ordentlich das gelüftet hier. Und,
Also jetzt den vergessen, hier den Heizkörper anzustellen. Also ein Skandal. Gut. Ellenbogen hatten wir eben als Stichwort. Ellenbogen brauchen auch unsere Sportlerinnen und Sportler, unsere Liga-Teams, sage ich jetzt mal, in der zweiten Saisonhälfte. Denn das neue Jahr ist ja nicht gleich die neue Saison, sondern in der Regel der Start der zweiten Saisonhälfte, der Rückrunde. Und da wollen wir einfach heute mal einen Blick nach vorn werfen und so ein bisschen rumspekulieren. Das macht man ja immer besonders gerne als Sportjournalist.
Mit rum zu spekulieren, ja.
Mit rum zu spekulieren, ja. Wie ist denn die Aktie heute beim Amerikanischen? Ja. Wir fangen mal an mit Volleyball.
Wollen wir noch einmal kurz grundsätzlich sagen, was wir alles vorhaben? Also wir wollen ja nicht nur Volleyball, sondern auch, wie viele Sportarten haben wir uns ausgesucht? Vier oder fünf?
Wir haben vier Sportarten. Wir sprechen über Volleyball, über Eishockey, über Handball und natürlich auch über Fußball.
Ah, das ist doch schön. Dann weiß ich wenigstens, worum es geht. Dann ist das schon mal ganz gut.
Ja, damit du auch ein bisschen ein Bild bist.
Auch die Hörerinnen und Hörer wissen dann, worum es ungefähr geht. Volleyball, du hattest das Wort Volleyball genannt. Das ist ja sehr positiv besetzt in diesem, nicht nur in diesem Jahr, sondern im ersten Halbjahr auch gewesen. Und
ja, absolut. Die SVG Lüneburg hat bislang wirklich sehr, sehr gut performt. Das muss man sagen. Und was in den letzten Wochen, auch um den Jahreswechsel herum, wirklich aufgefallen ist, die Mannschaft zieht wirklich Zuschauer. Jetzt am vergangenen Wochenende gegen Haching, eine Mannschaft, die hoffnungslos in dieser Liga überfordert ist, gab es nicht weniger als 2150 Zuschauer in der Arena.
Das ist Wahnsinn.
Also das ist wirklich unglaublich.
Zumal man eigentlich wusste, dass das Spiel 3-0 für die SVG ausgehen wird und trotzdem kommen über 2000 Zuschauer und gucken sich das an. Also das ist
absolut. Also großartig. Die Leistungen, die Mannschaft abgeliefert hat, zahlen sich aus. Die SVG Lüneburg hat super Spiele gemacht, nicht nur in der Bundesliga, sondern auch international. Da kommen wir gleich noch kurz drauf zu sprechen auch, im CEV Cup. Und sie haben nicht alle Spiele gewonnen, beileibe nicht, aber sie haben immer Vollgas gegeben, sie haben sich voll reingehängt und sie haben einfach spektakulär gespielt.
Um nochmal auf die Zuschauer zu kommen, da muss man vielleicht einmal oder sollten wir noch einmal erwähnen, bevor wir auf das Sportliche kommen, dass Ende des Jahres das erste Mal die LKH Arena komplett ausverkauft war. Ne? 3250, meine ich, Zuschauer, großartige Stimmung, das allererste Mal in der Geschichte und es wird nicht das letzte Mal gewesen sein.
Es wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein.
Wie die Stimmung da war. Also ich habe das ja nur am Stream so ein bisschen mitverfolgt, weil ich, wie gesagt, gesundheitlich extrem angeschlagen war, aber das selbst da ist das rübergekommen, wie was für eine coole Stimmung in der Halle ist und was da gehen kann mit richtig Fans im Rücken. Und sie haben da trotzdem zwar 3-2 verloren, aber einen Punkt geholt, lange mitgehalten und das war schon ein Erlebnis. Und da sind sicherlich auch viele von denen wiedergekommen und sind jetzt gegen Haching auch wieder dabei gewesen. Und
absolut. Nun kann es natürlich sein, dass der SVG Lüneburg in die Karten gespielt hat, dass sie neben dem AEC in dieser Phase des Jahreswechsels, Weihnachten-Jahreswechsel, die Mannschaft war, die quasi durchgespielt hat, bis auf ein paar Tage um Weihnachten herum. Das mag das eine sein, aber sie sind eben auch.
Was meinst du damit durchgespielt? Also sie waren im Rhythmus im Gegensatz
zu
anderen.
Sie haben aber keine Winterpause gehabt.
Zu anderen Konkurrenten meinst du jetzt? Oder,
nein, oder? zu anderen Sportangeboten.
Ach so, zu Sportarten.
Zu anderen Sportangeboten. Okay. Ja. Die es halt im Wettkampfbereich in dieser Zeit nicht gab. Das ist eine Möglichkeit, aber daran liegt es mit Sicherheit nicht allein, sondern es liegt bestimmt daran, dass sie zum einen, wie ich schon gesagt habe, richtig stark auftrumpfen. Das liegt daran, dass sie auch im Umland mittlerweile sehr viel stärker wahrgenommen werden, vor allen Dingen im Norden, Richtung Harburg, Hamburg. Wo sind viele Volleyballfans, glaube ich, mittlerweile Richtung Süden nach Lüneburg unterwegs.
Naja, in Hamburg selber gibt es ja auch keinen Bundesligisten. Ne?
Also Bundesligisten, da haben sie ja quasi ein Alleinstellungsmerkmal.
Frauen-Zweitligisten meine ich, ne? Arubis, sind die immer noch Zweitligist? Oder weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall.
Muss man mal nachgucken. Ja. Zumindest sind sie da, haben sie da quasi, was den Männervolleyball angeht, ein Alleinstellungsmerkmal. Und ja, das trifft natürlich bei den Lüneburgern auf große Freude. Andreas Balburg, der Geschäftsführer, quasi der Vater von Fianze, von der SVG, wenn man so will, der das alles wirklich auf die Füße gestellt hat, auf denen es jetzt steht, sagte mir, wir sind eigentlich jetzt schon, wir schwimmen auf so einer Welle und wir sind eigentlich jetzt schon da, wo wir erst in 1 bis 2 Jahren sein wollten. Das
sportlich oder von den Zuschauern oder beides?
Ich glaube, das gesamte Umfeld, auch okay. Sportlich, weil die Ansage war zum Beispiel in Europa für den CEV Cup eine Runde zu überstehen, im Gegensatz zur vergangenen Saison, da gab es ja das Erstrundenaus. Diesmal haben sie gleich 3 Spiele gewonnen. Stehen jetzt im Playoff zu den Viertelfinals. Das ist ja wieder so ein sehr, sehr skurriler Modus. Es geht also am Mittwoch, also heute, wir nehmen 2 Tage früher auf. Am Mittwoch geht es gegen Modena um 19 Uhr. Wer da noch hin möchte, es kann sein, dass es noch eine Abendkasse gibt. Es waren aber auch schon über 2500 Karten verkauft. Also möglicherweise, das kann man jetzt zu dem Zeitpunkt gar nicht genau sagen, ob es da eine Abendkasse gibt. Fakt ist, Modena ist eine der besten, bekanntesten Vereinsmannschaften der Welt, eine der erfolgreichsten der vergangenen Jahre, Jahrzehnte vielleicht sogar.
Und warum spielen die dann nicht Champions League, wenn sie so gut sind?
Weil sie es einfach diesmal nicht gepackt haben. Denke an Manchester United und ähnliche Vereine im Fußball, die es manchmal auch einfach nicht packen, die einen Umbruch haben.
Ja.
Um das aber zu kompensieren, hat man sich in Italien vorgenommen, unbedingt diesen Wettbewerb zu gewinnen.
Zu gewinnen, okay.
Also die SVG ist, man spricht bei der SVG von einer Belohnung für drei sehr starke Europacup-Runden.
Das heißt, sie sind noch stärker als Berlin einzuschätzen? Oder
wie kann das, kann ich im Moment, muss ich ehrlich gestehen, nicht ganz genau sagen, aber es ist ungefähr, das ist wahrscheinlich sogar noch etwas, vielleicht sogar etwas drüber.
Oh, okay.
Weil sie sagen, wir hoffen, ein, zwei Sätze vielleicht zu Hause gewinnen zu können. Mhm. Nun wird natürlich traditionsgemäß bei solchen Spielen auch immer besonders tief gestapelt.
Ja.
Wir haben schon vieles gesehen und am Ende war es dann doch knapp. Aber hier scheint es so zu sein, dass die SVG da krasser Außenseiter ist. Aber ja, wie gesagt, wer schon mal im Sport unterwegs war, der weiß, was alles passieren kann. Auf jeden Fall wird es ein Hammerspiel werden. Also die Mannschaft ist absolut heiß auf diese Partie. Das kann man sagen, das hörte man in verschiedenen Statements in den vergangenen Tagen heraus. Und nicht nur die Mannschaft, sondern auch die sportliche Leitung. Bernd Schlesinger sagte, 1988 habe ich mit dem Co-Trainer HSV schon mal gegen Modena gespielt, das war super. Und selbst Stefan Hübner, der eher ein etwas zurückhaltender Typ ist in der Hinsicht, der ja aber 10 Jahre in Italien gespielt hat aktiv, sagt, mit dem Co-Trainer habe ich noch zusammengespielt und dies und jenes, irgendwie um sowas ging es. Also die Vorfreude bei allen bei der SVG ist da riesig. Kommen wir noch kurz zur Bundesliga. Da haben die Lüneburger jetzt zuletzt gegen Haching einen Pflichtsieg geholt, 3-0. Das war auch nötig, denn es geht in diesem Januar darum, die Vorrunde mindestens als Tabellenvierter abzuschließen, um dann zwei Dinge zu erreichen. Nämlich erstens auf jeden Fall nach der Zwischenrunde dann in den Playoffs erstmals im Playoff-Viertelfinale Heimrecht zu haben im ersten Spiel. Das ist im Volleyball immer ganz wichtig. Und zum Zweiten darum, immer die Hütte voll zu kriegen. Gegen starke Mannschaften wie die Berlin Volleys, wie Friedrichshafen, vermeintlich Düren, wobei da muss man wirklich dann am Ende sehen, wie sich das mischt.
Das heißt, in dieser Zwischenrunde, also es gibt, diese Hauptrunde wird abgeschlossen, die ersten vier spielen gegeneinander und der fünfte gegen den achten spielen gegeneinander? Ist das richtig?
Und dann fünf bis acht oder spielen auf jeden Fall gegeneinander. Ich weiß nicht, ob eventuell VCO Berlin da noch mit integriert wird, so als Gimmick. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall 1-4 oder 1-4 in der Zwischenrunde und 5-8, eventuell noch 9 in der unteren Tabelle, im unteren, das heißt, Tableau.
Gehen wir vom Positiven aus. Sie kommen unter die ersten vier, dann haben Sie noch mal 3 Heimspiele gegen Berlin, Friedrichshafen und meinetwegen Düren oder Gießen und
so sieht's aus. Genau.
Und dann,
wird es wieder ein Ranking von 1-4 geben. Mhm. Und dann spielt der erste gegen den achten im Playoff-Viertelfinale, der zweite gegen den siebten, dritte, sechste und vierte, fünfte.
Verstehen.
Und, und die Mannschaften von oben aus der ersten Vierergruppe sozusagen hat auf jeden Fall im ersten Playoff-Viertelfinale jeweils Heimrecht. Und das will die SVG unbedingt erreichen.
Und wie ist da jetzt deine Prognose? Weil du hast ja von dieser Kugel gesprochen, in die wir jetzt reingucken. Was sagt die LZ-Sportredaktion beziehungsweise unser Volleyball-Experte zum Thema, wo landet die SVG am Ende der Saison?
Ich glaube zunächst mal, dass die Mannschaft tatsächlich es schaffen wird, unter die ersten vier zu kommen, jetzt nach der Vorrunde. Entscheidende Spiele dafür sind die Auswärtsspiele in Gießen und in Herrsching, bei den Volleys Herrsching. Ich glaube aber, dass die Mannschaft das schaffen wird. Sie haben auch noch Düren und ein Heimspiel gegen Königs Wusterhausen. Das sind schwierige Spiele, das ist ein entscheidender Monat, das sagen sie alle, aber ich glaube, die Mannschaft wird das packen, zumindest unter die ersten vier zu kommen. Und dann mischt es sich eventuell in dieser Zwischenrunde, deren Modus man auch oder deren Sinnhaftigkeit man, wenn man ehrlich ist, auch ein bisschen hinterfragen kann, aber lassen wir das an dieser Stelle. Wo landet die SVG am Ende der Saison? Naja, Bernd Schlesinger hat gesagt, wir holen den Pokal. und wir kommen ins Halbfinale.
Das erste wird schon mal nichts mehr?
Das erste wird nichts mehr, wobei man da wirklich sagen muss, dass dieses Pokalspiel, dieses Viertelfinale in Berlin eigentlich fast ein gefühlter Sieg war, aber da eben nur eine Mannschaft.
Das ist immer gegen Berlin, das lese ich jetzt auch schon bei euch 100.000 Mal. Oder gegen Friedrichshafen, da waren sie auch wieder zwei Sätze so gut und gegen Berlin und es war ganz nah dran. Am Ende verlieren sie immer. Gut, das wird's nicht.
Das hast du jetzt gesagt.
Ja,
gut. Ja, aber auf jeden Fall, in der Tat, wir wissen, 27, 25, 5. Satz gegen Berlin ausgeschieden, also der Pokalsieg wird in diesem Jahr nichts mehr. Ich glaube, dass die Mannschaft das Potenzial hat, auf jeden Fall ins Halbfinale einzuziehen. Und dann,
ja. Wo waren sie letztes Jahr? Da waren sie im Viertelfinale?
Viertelfinale, ja. Das war Viertelfinale gegen Frankfurt, die ja dann zur neuen Saison wegen des Lizenzentzugs rasiert wurden, sozusagen. Ja. Ich glaube, Halbfinale ist auf jeden Fall möglich. Und dann hängt es ein bisschen davon ab, wie gut ist die Mannschaft körperlich noch beisammen, bleiben sie verletzungsfrei, wie ist die Formkurve, denn wie sagte Stefan Hübner, die richtig guten Mannschaften rufen ihre besten Leistungen zum Saisonende ab. Wenn der SVG das gelingt,
na, das wäre doch mal was,
dann sehen wir sie vielleicht sogar noch weiter. Mein Tipp, auf jeden Fall Halbfinale.
Gut, dann gucken wir mal. Wahrscheinlich ist es wie immer, Berlin wird Meister, Friedrichshafen Zweiter und dann Düren oder Lüneburg. Und dann haben wir das Problem, was wir beim Volleyball öfter mal haben, dass viele Menschen sagen, es ist zu eindeutig und es ist zu klar, wie Spiele ausgehen und wie Spiele weiterkommen. Vielleicht straft mich ja die SVG auch mal Lügen und sie gewinnen mal ein Spiel gegen Friedrichshafen oder Berlin. Das wäre doch schön.
Das würde wäre schön. Können.
Die Mannschaft ist auf jeden Fall in diesem Jahr so stark wie lange nicht.
So stark wie lange nicht, das haben wir auch vor einigen Wochen bei der Teamvorstellung des AEC gesagt, Eishockey-Regionalliga.
Ja, da war der Finn Sonntag hier und da wurde schon von Meisterschaft geredet und da ist aber gar nichts, da ist aber gar nichts von übergeblieben bislang.
Moment. Also, wir haben ja eben schon mal gesagt, die besten Mannschaften rufen ihre besten Leistungen zum Saisonende ab.
Sehr gut.
Ja. Ich habe neulich ein Gespräch gehabt unter gütiger Mithilfe von Vadim Kula-Buchow, der übersetzt hat, dankenswerterweise. Vadim, vielen Dank nochmal dafür. Mit Dmitri Demjanjuk und Viktor Andruschenko, den beiden ukrainischen Spielern in den Reihen des AEC. Und die habe ich dann auch gefragt, okay, gut, Leute, wo seht ihr euch jetzt so? Oder beziehungsweise, wo seht ihr die Mannschaft, die Performance? Und grinsten beide so ein bisschen wissend. Und ja, wir sind noch nicht da, wo wir sein sollten. Aber nur bleibt mal ganz ruhig, so ungefähr. Ne? Also gerade Andruschenko, der ja schon ein bisschen was anderes auch gesehen hat in seinem Eishockey-Leben, nämlich die Continental Hockey League, wie wir jetzt ja gelernt haben, das russische Pendant zur NHL in seiner Karriere, der sagte, wir müssen in die Playoffs kommen und was dann passiert, steht auf einem ganz anderen Blatt. Dass der AEC in der Tat im Moment nur Vierter ist, mit 20 Punkten, allerdings drei Spielen weniger als die Beach Devils Timmendorf, die 18 Punkte haben auf Platz 5. Also die ersten vier kommen in die Playoffs. Das ärgert aber die Adendorfer schon, das ist keine Frage. Das hörte man auch immer wieder raus. Also Finn Sonntag sagte beim einen oder anderen Spiel, unter anderem bei der Overtime-Niederlage in Timmendorf, das ist noch nicht das, was wir von dieser Mannschaft erwarten. Und in erster Linie liegt es daran, dass sie einfach zu wenig Tore schießt, zu viel Chancen braucht, zu wenig Tore schießt.
Ja, wenn man die ersten drei sieht, ne, wie viel die in der Tabelle Tore haben und dann der AEC, da ist schon ein Unterschied, ne? Also
genau, der AEC hat in 12 Spielen 51 und die Harzer Falken haben
doppelt so viel, ne?
Doppelt so viel, die haben zwar vier Spiele mehr, aber trotzdem mehr als doppelt so viel Tore.
Ja.
Salzgitter Eisfighters sogar mit 112 Toren, das muss man sich mal geben, in 14 Spielen. Da liegt, glaube ich, das entscheidende Problem im Moment beim AEC. die Mannschaft, wenn man sich zum Beispiel ganz interessant, du weißt, Uli, Statistiken sind wirklich nicht meins.
Nee, das stimmt.
Zahlen und Statistiken, ne? Wir kennen uns lange genug. Ne? Du darfst mich jetzt beleidigen. Ich gebe dir 10 Sekunden. Ich schenke dir jetzt mal 10 Sekunden.
Ich bin noch nicht fit genug für Beleidigungen, glaube ich. Gut.
Wenn man aber sieht, dass der erste.
Ja, was denn jetzt? Adendorfer, wo sind denn die Zahlen jetzt?
In der Scorer-Tabelle.
Ja, da sucht er jetzt seine Blätter hier. Also ihr könnt das natürlich nicht sehen. Aber
ich dachte, du bist noch nicht fit genug für Beleidigung, hast du gerade gesagt. Ja.
Ja, es kommt ja nichts.
Ja, Platz 27. Der erste Adendorfer in der Topscorer-Tabelle ist Pascal Heidmann auf Platz 27 mit 17 Scorer-Punkten insgesamt. Das ist okay.
Wie viel hat der Beste?
Der Beste ist Thomas Czermak von den Salzgitter Eisfightern. Der kommt mit 63 Punkten daher, nämlich mit 31 Toren und 32 Assists in 14 Spielen. Das nur mal so als Vergleich.
63 zu 17 ist natürlich frappierend.
63 zu 17 ist vielleicht ein bisschen viel. Ja. Und das ist aber insgesamt das Problem gewesen, glaube ich, dass die Mannschaft sich ihre Chancen rausspielt, aber sie eben nicht nutzt. Und genau darauf hatte man durch die Verstärkung des AEC in dieser Saison gehofft. Also was das angeht, das ist das Hauptproblem. Da muss in der zweiten Saisonhälfte jetzt in der Vorrunde bis Anfang März definitiv mehr kommen. Und ich hätte nicht gedacht, dass die Harzer Falken wieder so stark sind. Auch Salzgitter hat richtig...
Salzgitter scheint ja eher so die positive Überraschung, ist eine Überraschung, ist immer positiv, ne? Naja, nee, ist keine auch eine negative Überraschung. Also die positive Überraschung der Liga, ne? Die hatte man nicht auf Platz 2 erwartet oder so weit vorn?
Ja, nee, die sind ja eigentlich sogar, wenn man sich das hier anschaut.
Heimlicher Spitzenreiter? Ja, kommen wir wieder zur Statistik.
Jetzt kommen wir wieder zur Statistik. Nein, heimlicher Spitzenreiter sind sie nicht, aber. Mit 112 Toren, das ist schon wirklich ein echtes Brett. Also das muss man, nee, so weit vorne, also ich hätte sie so weit vorne nicht erwartet, mit in der Deutlichkeit.
Aber glaubst du denn, dass der AEC sich so weit steigern kann, dass er da mitspielen kann, immer noch um den Titel oder um die Meisterschaft?
Ich glaube, wenn sie in die Playoffs kommen, haben sie auch eine Chance, ins Finale zu kommen. Okay. Also ich glaube, dass die Mannschaft genug Substanz hat, in diesen Do-or-Die-Spielen auch zu bestehen. Und wenn es dann nicht mehr darauf ankommt, du musst gegen den HSV unbedingt gewinnen, du musst gegen die Weserstars unbedingt gewinnen und so weiter, sondern wenn es wirklich Tod oder Gladiolen, hat mal ein holländischer Fußballtrainer gesagt, die Mannschaft hat die Substanz, da mitzuspielen.
Zumal sie auch ja ähnlich positiv wie bei den Volleyballern auch sehr viel Zuspruch bekommen haben. Jetzt das letzte Heimspiel auch über 1.600 Zuschauer, ne, oder 500, knapp 1.600 Zuschauer, knapp 1.600. Das ist auch Rekord beim AEC seit längerem.
Ja.
Also die Leute oder Lüneburgs Publikum hat Lust auf guten Sport, auf hochklassigen Sport. Das sieht man beim Volleyball, das sieht man beim Eishockey sogar, oder was heißt sogar, beim Hallenfußball. Zwischen den Jahren hat man das auch gesehen, das Eintracht-Turnier war komplett ausverkauft nach kurzer Zeit, also wenn guter Sport geboten wird, dann ist das Publikum in Lüneburg da und hat Lust, dabei zu sein.
Und das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung, die wir
Da fällt jetzt mein Handy wieder runter.
Er ist wirklich nicht fit. Also deswegen rede ich heute auch so viel. Also das ist mal was
anderes. Doch auch mal ganz schön, ne?
Ja, lass mich doch mal zu Wort kommen. Mhm. Ja, ist doch wunderbar. Also mein Tipp beim AEC ist, sie kommen in die Playoffs und sie schaffen dann auch den Einzug ins Finale. Ich weiß, das ist hochgegriffen, das wird mir Finn jetzt wieder nachhängen, beziehungsweise wird sagen, bist du wahnsinnig, sowas kannst du doch nicht sagen. Doch, kann ich und ich tu's. Gut, okay, dann haben wir ein bisschen, dann war es eigentlich Jenny, ein bisschen Werbung, ne? Oder?
Ja, jetzt auf einmal bin ich hier gefragt. Dann gibt's jetzt die Werbung. Unser Podcast wird präsentiert von Intersport Friedrich, deine erste Anlaufstelle in Lüneburg für die perfekte Sportausrüstung.
So, nach der Werbung kommen wir zur nächsten Sportart. Das ist der Handball, den wir uns als nächstes rausgesucht haben. Denn die Handballer starten jetzt am Wochenende aus der Pause noch früher als die Fußballer. Deswegen nehmen wir die Handballer als nächstes. Und das Aushängeschild sind die Frauen des HV Lüneburg. Die sind im Moment Sechster in der Oberliga. An diesem Samstag haben sie ein Heimspiel gegen Rossdorf. Gewinnen sie das, haben sie 15 zu 11 Punkte und dann wäre die Hinrunde abgeschlossen. Damit landen sie im Mittelfeld auf Platz 6. Das spiegelt auch das Leistungsniveau der Mannschaft derzeit wider. In diesem Jahr gibt es mit dem hannoverschen SC, Hannover-Badenstedt und vielleicht mit Abstrichen noch Heidmark und Wolfsburg 4 Mannschaften, die herausragen. Da gehört der HVL allerdings nicht dazu. Dafür waren die Leistungen zu instabil. Es gab gute Spiele, es gab weniger gute Spiele. Grundsätzlich ist es eine vernünftige Saison und ich glaube auch, dass die Saison so weiterlaufen wird. Der HVL muss sich keine Gedanken um Abstieg machen oder auch um den Aufstieg. Sie sind einfach gut in der Oberliga aufgehoben. Das ist die Liga, die sie im Moment erreichen können und das machen sie gut und das werden sie auch in dieser Saison so weiter schaffen.
Was war besonders gut und was war vielleicht nicht ganz so gut im Vergleich zur Vorsaison?
Also gut ist wie immer die Offensive, also das schnelle Tempospiel über die Außen mit Rika Spiller, Wissal Draoui, haben sie top Außen, dazu noch Denise Wolny. Die drei kann man eigentlich nennen oder also das Tempospiel über diese Außen ist einfach stark und gut. Die Defensive war in dieser Saison bislang nicht so überzeugend. Da haben sie zu viele Tore kassiert in den entscheidenden Spielen gegen die Top-Mannschaften. Das muss man sagen. Allerdings haben sie auch die Spiele gewonnen, die sie gewinnen mussten. Also
sauber abgeliefert am Ende.
Ja, genau. Das, was im Moment drin war. Letztes Jahr sind sie ja auf so einer Erfolgswelle gesurft, als sie dann Vizemeister wurden. Da haben sie vielleicht auch ein bisschen über ihre Verhältnisse gespielt. Das weiß ich nicht. Das wird man jetzt in dieser zweiten Jahreshälfte sehen. Aber sie sind da voll im Soll, das kann man definitiv so sagen. Ja, willst du mit der Landesliga-Männermannschaft weitermachen von den
voll im Soll, das kann man da auch sagen, das wäre eigentlich noch untertrieben. Handball-Landesliga der Männer, der HV Lüneburg ist Zweiter, 18 zu 2 Punkte, nur eine Niederlage gegen die SG Achim Baden 2 aus der Nähe von Bremen. Die, ihr ahnt es, mit 10 Siegen aus 10 Spielen mit 20 zu 0 Punkten daherkommt. Ich glaube, am 11. März, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung, nein, doch, 11. März, glaube ich,
ist das Topspiel gegen
das ist dann in Lüneburg.
Genau.
Zwischen diesen beiden Mannschaften möglicherweise wird da die Saison beziehungsweise die Meisterschaftsfrage entschieden. Also, ich glaube, das spielt schon in der Vorsaison. Da gab es eine etwas andere Ligeneinteilung, da war Seevetal etwas stärker als der HVL, aber die Mannschaft ist einfach unglaublich konstant, ruft ihre Leistungen ab, ist wirklich mit Trainer Christian Flessner auf einem super Weg. Ob es dieses Jahr dann nun reichen könnte zu einem möglichen Aufstieg, muss man abwarten, das weiß ich nicht.
Nein, man wird es gleich im ersten Spiel sehen. Also gleich das erste Spiel ist ja jetzt nicht an diesem Wochenende, sondern am nächsten Wochenende gleich das Heimspiel gegen den Dritten, gegen Horneburg. Horneburg hat auch nur 2 Spiele verloren
genau,
in der Saison.
16 zu 4, genau.
Genau, und zwar das Hinspiel gegen den HVL. Also der HVL hat dort gewonnen und das Spiel gegen Achim Baden. Ansonsten haben auch sie alle Spiele gewonnen. Also schon da wird sich zeigen, in dem Heimspiel vom HVL, Sonnabend in einer Woche, wie fit gleich in dieses Jahr starten und vielleicht auch der Rest der Rückrunde dann wird, ne?
Genau, also wie konstant sie das von Beginn an jetzt wieder nach der Pause abrufen können. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin beeindruckt, wenn man es jetzt ein bisschen über einen längeren Zeitraum sieht, was Christian Flessner und seine Mitstreiter aus dieser Mannschaft jetzt wieder gemacht haben. Die lag wirklich am Boden. Die hat dann in der Regionsoberliga gespielt und hatte auch hier und da durchaus einen gewissen Spott zu ertragen gehabt. Das muss man an der Stelle mal sagen. Aber auch gerade Christian hat sich da nie von beeindrucken lassen. Er hat sein Ding durchgezogen und das zeigt sich jetzt, welche Früchte das trägt. Die Mannschaft ist trotz des Weggangs zum Beispiel von Colin Dorka, der jetzt in Burgdorf, dritte Mannschaft, hattest du, glaube ich, gesagt.
Genau,
in
der Oberliga spielt.
In der Oberliga spielt er da, ja. Trotzdem mit 344 Toren hinter Baden, 351 die offensivstärkste Mannschaft. Auch Horneburg übrigens 344 erzielte Tore. Da kommen wir nochmal auf diesen Aspekt zurück. Das wird gleich der Knackpunkt vielleicht werden. Also insgesamt muss ich sagen, finde ich das sehr, sehr beeindruckend, was die da auf die Beine gestellt haben und diese Mannschaft, diese junge Mannschaft geformt haben. Und selbst wenn es in dieser Saison nicht klappen sollte mit dem Aufstieg, sehe ich überhaupt gar kein Problem drin. Ich glaube, sie können es schaffen. Andererseits, vielleicht ist Achim Baden auch nur mit 240 Toren, die sie kassiert haben, diesen kleinen Tick noch voraus. Man wird sehen. Es wird eine spannende Rückrunde auf jeden Fall und darauf können wir uns sicherlich freuen. Die Ödemer-Halle wird das ein oder andere Mal bestimmt gut voll sein.
Ja, nicht ganz so gut läuft es für die Frauen der SG Adendorf-Scharnebeck. Die sind ja in die Landesliga aufgestiegen vor der Saison, sind jetzt leider am Tabellenende mit 3-19 Punkten. Das, ich will nicht sagen, dass es zu erwarten war, aber der Mannschaft war eigentlich von vornherein klar, dass es eine schwierige Saison wird. Zumal ihre Top-Torhüterin Julien Stark vor der Saison sich genauso verletzt hat wie Alina Pusch, die sie dann aus Emsen geholt hatten, die sie eigentlich vertreten sollte und die sich dann aber auch leider verletzt hat, sodass beide Top-Torhüterinnen, die immer auch dafür gut sind, ein Spiel alleine zu gewinnen, ausgefallen sind. Die Beke Richter, die jetzt im Tor ist, macht das auch stark, aber ist einfach nicht erfahren genug, die ist noch sehr jung, da in diese Fußstapfen so zu treten. Das heißt, Atscha hat im Gegensatz zu anderen Mannschaften dadurch nicht die eine herausragende Spielerin, die auch mal ein Spiel alleine gewinnen kann. Es fehlt meistens nicht viel, um zu bestehen, aber der kleine Tick fehlt eben doch. Und da ist die Prognose für mich gleich relativ eindeutig, dass die nach diesem Aufstieg auch wieder zurück in die Regionsoberliga gehen, was, glaube ich, für die Mädels nicht so schlimm ist. Die können sich selber gut einschätzen. Und ja, man wird auch da gleich im ersten Spiel sehen. Da spielen sie nämlich in Seevetal am 21. Januar gleich Letzter gegen Vorletzter. Also wenn die Cardis-Mädels nicht da auch gewinnen gleich, dann wird es schwierig, die Liga zu halten. Und ja, dann geht es in der Regionsoberliga im nächsten Jahr weiter. Aber auch damit kommen sie, glaube ich, gut klar.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, damit wäre das kein Weltuntergang.
Nein, bei der SG Adendorf-Scharnebeck. Definitiv kein Weltuntergang, genau. Von daher sind wir im Handball da recht gut aufgestellt. Man muss ja auch noch sagen, der MTV Eiendorf als Männerverbandsligist, da spielen ja auch immer noch viele Lüneburger. Auch die haben ja eine gute Saison, sodass hier der regionale Handball ganz gut aufgestellt ist und wir uns da keine großen Sorgen machen müssen.
Sorgen, Freude, was auch immer. Der Fußball hat alles parat, der lokale Fußball.
Ja, da können wir alles liefern.
Erst recht, da können wir alles liefern, das ist sehr schön, ja. Und wir fangen mal an mit der Fußball-Kreisliga. Wir arbeiten uns quasi so ein bisschen in den Ligen diesmal nach oben vor, von unten nach oben vor, wobei dieses Wort unten bitte, liebe Kreisligisten, nicht falsch verstehen. Es geht wirklich dann rein um die Ligenstruktur und um nichts anderes. Ja, Fußball-Kreisliga. Drei Mannschaften steigen auf, das sei an der Stelle nochmal gesagt. Und die ersten drei Plätze vor der Pause oder aktuell sind belegt von Mannschaften aus Lüneburg und Umgebung. Also aus Lüneburg und dem Landkreis Lüneburg. Spitzenreiter ist der FC Heidetal mit 40 Punkten. Zweiter der Ochtmisser SV mit 39 und dritter der TSV Adendorf mit 38. Und dann geht es weiter. Mannschaften, die erste Nicht-Lüneburger Mannschaft ist die FSG Südkreis, 37 Punkte, Eintracht Lüneburg 35, TuS Ebsdorf 34 und so weiter. Also diese Liga ist zumindest bis Platz 8 extrem ausgeglichen, extrem eng. Ja, Uli, wie schätzt du das ein? Werden wir drei Lüneburger Aufsteiger haben am Ende der Saison?
Also drei würde ich noch nicht unterschreiben, aber zwei glaube ich sicher. Und eine davon wird der FC Heidetal sein. Das ist für mich eindeutig die stärkste Mannschaft mit der stärksten Offensive und mit Ausnahmespielern in der Liga und mit einem guten Trainer. Und für mich geht am FC Heidetal kein Weg dran vorbei. Also die sind auch am konstantesten, gewinnen auch mal schlechte Spiele und sind für mich Aufstiegsfavorit Nummer 1, ganz eindeutig.
Würde dir ja gerne mal widersprechen, aber
ja, bei so viel Fachwissen, nein, was sollst du denn da machen?
Es geht ja auch um Kompetenz hier. Ja. Ne? Das unterschreibe ich definitiv auch.
Die Frage wird sein für mich, was mit dem TSV Adendorf ist. Die sind ja nun als Aufsteiger in so, auf so einer Euphoriewelle gesurft, sind wirklich cool in den ersten Spielen gewesen, haben die Liga auch ein bisschen überrascht mit ihrer ganz starken Abwehr, in 17 Spielen nur 16 Gegentore. Tolles, junges Team, auch mit einem guten Trainer. Da bleibt für mich die Frage, schaffen sie das auch in der Rückrunde? Und können sie auch mal Rückschlägen, genau, das war's, was mir fehlte, mit Rückschlägen umgehen.
Ich helfe gern.
Ja, genau. Und da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, ob der TSV Adendorf auch zu den Aufsteigern gehören wird. Also das
ist... Ach, und wieder kann ich nicht widersprechen, das ist wirklich ganz furchtbar.
Das denkst du auch, okay.
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass die SV Eintracht noch ein ganz, ganz gewaltiges Wort um den Aufstieg mitsprechen wird, mit 54 Toren. Die Mannschaft war etwas nicht konstant genug in der Vorrunde, hat sich immer mal wieder so ein, zwei Dinger geleistet, die nicht hätten sein müssen. Also das ist die spannende Frage. Nun darf man natürlich auch, ne, FSG Südkreis kann ich jetzt nicht ganz so gut einschätzen, aber das ist sicherlich
auch. Auf jeden Fall die beste Mannschaft aus dem Lüchow-Dannenberger Raum. Also soll wohl deutlich stärker als Lemgo noch sein und Molsen, Ebsdorf, glaube ich, auch nicht so stark. Also ich glaube auch der OSV, also Ochtmissen, hat auch gute Chancen aufzusteigen. Einen sehr breiten Kader, ist nicht von ein, zwei Spielern abhängig, sondern kommt übers Kollektiv und über die Gemeinschaft, die da sehr gut stimmt. Also
auch mit 19 Gegentoren nur in 18 Spielen, also sehr gute Deckung.
Eher ein bisschen langweilig, dass ich sage, dass die ersten beiden der Tabelle, die da stehen, auch am Ende mit aufsteigen werden. Aber ich glaube es schon, dass das so sein wird. Also ich sehe da auch keine, ich sehe jetzt auch die LSV, die ja noch nicht so eine optimale Hinrunde gespielt hat, die sehe ich jetzt auch nicht als die Mannschaft, die in der Rückrunde da nun komplett angreifen wird. Die haben tolles Hallenturnier übrigens bei der Eintracht gespielt, das ist super Techniker drin, aber für mich kein Aufstiegsfavorit mit in diesem Jahr. Und unten muss man gucken, TSV Gellersen, ne, die Problematik mit dem Trainer, Thielert ist nicht mehr da. Gut, mit Metai Demir haben sie eine vereinsinterne Lösung gefunden, der auch Hilfe von anderen kriegt. Als zweite Mannschaft hast du es nicht immer leicht. Die erste Mannschaft kämpft noch um den Klassenerhalt in der Landesliga. Also das wird nicht einfach für die Gellersener Reserve. Schaffen können sie es trotzdem.
Sehe ich auch so. TSV Bienenbüttel ist da auch noch unten mit drin, aber ich glaube, dass die Mannschaft am Ende des Tages erfahren genug ist und wahrscheinlich auch dann, wenn einige verletzte Spieler zurückkommen, die Klasse hat und die Qualität hat, die Liga zu halten.
Von der Kreisliga kommen wir zur Bezirksliga und da kann man jetzt schon vorgreifen. Es wird, glaube ich, definitiv eine Mannschaft aus unserem Bereich geben, die mindestens in die Kreisliga absteigt aus der Bezirksliga. Also der Fassdorfer SK ist für mich als Tabellenletzter mit 7 Punkten und auch 7 Punkten Abstand zum Vorletzten nicht mehr zu halten. Da braucht man kein großer Experte zu sein, um zu glauben, dass sie den Klassenerhalt noch schaffen. Ganz anders ist es bei Barendorf in Ilmenau, die im Moment Vorletzter und Drittletzter sind. Die werden mit Teams wie Roche, Baskamp, auch noch Bodenteich, Hollenstedt, die werden definitiv bis zum Ende gegen den Abstieg kämpfen. Da finde ich es sehr schwierig, eine Prognose abzugeben, wen es erwischt oder wen es nicht erwischt. Baskamp hat eine gute Rolle am Ende gespielt, hat ein bisschen gebraucht, um in der Liga anzukommen, ist jetzt da angekommen und hat am Ende ja eigentlich erst die Punkte geholt, die sie jetzt auf ihrem Konto haben. Von daher, wenn die es schaffen, den Schwung vom Ende des Jahres mit ins neue Jahr zu retten, dann haben sie gute Chancen. Barendorf, da mache ich mir schon ein bisschen Sorgen, aber auch Käse, der ja schon mal hier war, sagte ja, der Obmann, wenn sie dann mal ein Jahr absteigen, dann ist das eben so.
Das finde ich, wenn ich da kurz einhaken darf, immer besonders sympathisch. Die Jungs spielen alle, sie wollen alle gewinnen, natürlich, aber wie Käse, der immer hier auch sagte, ja, wenn es denn mal ein Jahr nicht sein soll und wir absteigen, dann bricht da eben auch keine Welt zusammen, dann wird dort weiter Fußball gespielt, dann sind wir weiter Freunde und das finde ich eigentlich sehr sympathisch, als das komplett so verkniffen, verbissen zu sehen.
Das, glaube ich, ist auch ein großer Vorteil in Barendorf, dass und auch warum es dort so gut läuft, warum die Gemeinschaft da ist, warum sich die Leute so gut verstehen. Die wissen sich schon gut einzuordnen. Also ein Abstieg vom SV Ilmenau zum Beispiel wäre deutlich überraschender und auch enttäuschender sicherlich für den Verein. Da, glaube ich, hat in Melbeck niemand oder rechnet in Melbeck niemand damit, dass die eigentlich absteigen. Und da weiß ich nicht, wie die Nerven da halten. Das muss man dann mal sehen. Ganz anders sieht es ja an der Tabellenspitze aus. Da brauchen wir auch kein Prophet zu sein, um zu sagen, dass der TSV Bardowik das letzte Jahr in der Bezirksliga spielen wird oder das letzte halbe Jahr und dann als Landesligist grüßt. Auch wenn Roman Ratzer jetzt wahrscheinlich sagt, oh, das muss aber erst nochmal alles gespielt werden und das sehe ich noch nicht. Und wir müssen auch von Spiel zu Spiel denken. Und ich glaube, dass
ja, Klingelingelingeling, genau.
Ja, da, ja. Bei 10 Gegentoren in 17 Spielen, bei starkem Fußball. Ich glaube, der TSV Bardowik könnte jetzt schon in der Landesliga gut mitspielen und wäre dort nicht verloren.
Das glaube ich auch. Bardowik ist da sicherlich nicht mehr aufzuhalten.
Denn der Schäfer spielt auch eine gute Runde, muss man sagen. Das ist auch eine positive Überraschung in dem, was sie machen und wie sie kicken. Das ist, das sieht gut aus. Das wenn die unter die ersten drei kommen, dann muss Schelle wahrscheinlich eine extra Runde in seinem Bierwagen ausgeben. Das wäre, glaube ich, das Beste, was
die Kühlung läuft bestimmt.
Ja, genau. Also das um die muss man sich genauso wenig Sorgen machen wie auch um den TuS Reppenstedt oder die SV Scharnebeck. Beides Mannschaften, die eine gute Saison spielen, die im ersten Drittel oder im Mittelfeld landen werden und auch beide auf einem guten Weg sind. Gut gewachsene Mannschaften haben mit jeweils guten Trainern. Also um die Mannschaften müssen wir uns keine Sorgen machen. Da bin ich mir ganz sicher.
Reppenstedt auch als Aufsteiger sehr stark, finde ich. Also das muss man wirklich sagen. Und ja, Scharnebeck mit seinen bekannten Qualitäten, Casey Lorenzen macht das da seit vielen Jahren und
ich weiß nicht, ist da eigentlich schon so ein Denkmal geplant, irgendwie in der Ortsmitte oder sowas? Oder ich weiß das gar nicht.
Schon längst. Der Ortsrat hat dem schon zugestimmt jetzt.
Zwischen Kirche und Grundschule, ne? Ja, da kommt die Casey Lorenzen Freiheitsstatue. Ja, na gut, gucken wir mal. Ja, bisschen mehr Sorgen machen müssen wir uns in der Fußball-Landesliga, ne? Da haben wir 3 Lüneburger Vertreter dabei und gut, der TuS Neetze auf Platz 7 mit 26 Punkten kann noch am lockersten aus der Wäsche gucken. Also ich meine positiv gesehen durch die Wäsche gucken. Nee, wie heißt das? Auf jeden Fall können sie positiv in die Zukunft gucken.
Am sorgenfreisten agieren,
ja.
Also ich glaube, dass der TuS Neetze auch am Ende der Saison in etwa dort gruppiert sein wird, wo er jetzt steht. Die Mannschaft hat wahnsinniges Potenzial, konnte das noch nicht immer abrufen. Ja,
Konstanz ist da das fehlende Wort.
Konstanz ist da noch ein bisschen die Problematik. Auch verletzte Spieler, gut, das haben aber viele andere Mannschaften auch, das muss man sagen. Nichtsdestotrotz, ich glaube, um Neetze geht es, was den Abstieg angeht in der Fußball-Landesliga, aus unserer Sicht, aus Lüneburger Sicht, nicht. Ganz nach vorne natürlich auch nicht. Oben ist mit Bornreihe, Pferden, Hasefeld, 3 Mannschaften. Wahrscheinlich wird es am Ende Bornreihe sein, die da das.
Ja, die haben auch schon 8 Punkte vor dem zweiten. Ne?
Genau.
Also Bornreihe ist wohl der Oberliga-Aufsteiger.
Genau. Ich glaube, dass Neetze in etwa da im gesicherten vorderen Mittelfeld bleiben wird. Spannender aus Sicht der Lüneburger Fußballer sind der TSV Gellersen und der MTV Treubund. 12 und 13, Gellersen 12. mit 22 Punkten, Treubund 13. mit 21. Gellersen, wenn man denen vor der Saison gesagt hätte, in dieser starken Liga seid ihr zur Halbserie, zum Jahreswechsel 12. mit 22 Punkten, hätten die wahrscheinlich erstmal unterschrieben, ne? Oder?
Das glaube ich auch, ja, definitiv. Ja.
Und ich habe Gellersen in einigen Derbys gesehen, unter anderem gegen den MTV, und eben dann auch gegen Neetze, ja, anders geht's ja gar nicht. das muss man sagen, die sind der Derby-Meister sozusagen.
Derby-Meister,
ne?
Sind sie.
Das also sie haben, glaube ich, noch kein Derby verloren. Das Einzige war, glaube ich, ein 2-2 gegen Neetze im Rückspiel.
Ja, der Nachteil ist, es nur noch ein Derby. Es gibt noch ein Derby.
Also die drei Punkte rechnen wir mal drauf. Dann haben wir schon mal 25. Nein, das darf der MTV jetzt nicht hören. Das ist dann schwierig.
Naja, aber das ist eine große Gefahr. Also es war am Anfang der Saison so, dass sie so ein bisschen die Euphorie getragen hat. Sie immer mal ein schlechtes Spiel hatten, aber dann auch ein, zwei gute wieder. Und die Frage, ob sie ein bisschen über Niveau gespielt haben und jetzt auf dem normalen Leistungsniveau ankommen, dann wird es sehr schwer, die Klasse zu halten.
Und da widerspreche ich. Klar, sie müssen auf jeden Fall schon die Punkte holen. Sie müssen auch das Niveau halten, was sie bisher gespielt haben. Aber wenn man die Mannschaft spielen sieht, die gerade auf dem Heidberg zu Hause, die fighten, die wissen, wie diese Landesliga funktioniert, die kennen das Gefühl Abstiegskampf seit vielen Jahren. Ich greife immer gern zurück auf den Satz von Sven Kartmann vor der Saison: ein Klassenerhalt in der Landesliga ist für den TSV Gelsenkirchen wie eine Meisterschaft. Und so agiert die Mannschaft aber auch. Die hängt sich rein.
Aber nur wenn sie eben immer 100% gibt, dann ist es auch erfolgreich. Ja. Und das ist dann die große Frage.
Und das sagt Sven Kartmann auch. Er sagt, bevor wir überhaupt Punkte holen, müssen wir mit 110% all das in die Waagschale werfen, was uns ausmacht. Und das ist natürlich läuferisches Vermögen, Teamgeist, Kampfgeist. Man spricht jetzt gern von den Grundtugenden, aber wenn wir die voll abrufen können, dann haben wir die Chance. Wenn das nicht läuft, ja, dann stimmt's. Dann kann es nochmal richtig schwierig werden.
Die Frage ist, was mit der Trainergeschichte passiert, ne? Also wie weit das einen Einfluss nimmt. Also alle drei hören nach der Saison auf. Sven Kartmann, Jonas Grieche und Andi Vogel haben bekannt gegeben, dass sie Ende der Saison nicht mehr dabei sind. Das muss man mal sehen, inwieweit das vielleicht ein Push sogar ist, so von wegen, wir wollen zusammen alle nochmal den Klassenerhalt schaffen, oder aber na, die gehen eh bald. Keine Ahnung, das ist schwer vorherzusehen. Also wie ich die Gellersen da kenne, es ist eher ein Push.
Ich glaube auch, dass es eher ein Push sein wird.
Dass alle positives Ende nochmal haben wollen. Aber ich glaube, dass sie es schwer haben werden. Also dass es sehr schwer mit dem Klassenerhalt wird. Weil gerade so Mannschaften wie der MTV nämlich eigentlich ja unter Wert gespielt haben und eigentlich einen viel stärkeren Kader haben, als diese 21 Punkte aussagen. Und die sich jetzt ja noch mal verstärkt haben mit Dennis Hüls, mit Niklas Spremberg, also zwei Offensivkräfte. Die haben ja das große Problem, dass sie nur 27 Tore geschossen haben, eben oft die bessere Mannschaft waren und sich nicht belohnt haben. Vielleicht sind das die ein, zwei Mosaiksteinchen, die noch gefehlt haben. Also ich glaube, der MTV hat eher eine unterdurchschnittliche Halbserie gespielt und dass es da eher aufwärts geht. Zumal die Trainer, sowohl Dennis Krasnikow als auch Michael Zerr, beide weitermachen werden. Also es gibt auch eine Kontinuität. Die jungen Spieler, auf die sie setzen, bleiben zum großen Teil, was man so gehört hat. Also ich glaube, dass der MTV eine bessere Rückrunde spielen wird als diese Hinrunde und das.
Ja gut, viel unglücklicher geht's auch kaum noch. Nee. Ne? Einige Gespräche auch mit Michael Zerr geführt, der oftmals sagte, ich weiß nicht mehr, was ich dir noch sagen soll. Es ist lächerlich, aber wir waren eigentlich wieder sehr gut, aber wir machen die Buden nicht. Und das ist dann in der Tat. Ja.
Aber das wird spannend. Also für mich ist die Landesliga. Also der Abstiegskampf in der Landesliga, sowie der Abstiegskampf in der Bezirksliga, das wären die spannendsten.
Ich frage manchmal nach, da ist Wasser drin, ne?
Ich versuche mal, das ist so Zaubertrank. Also der Abstiegskampf in der Landesliga und der Abstiegskampf in der Bezirksliga, das sind für mich die beiden spannendsten Fragen und auch die am schwierigsten zu klärenden Geschichten oder vorhersehbarsten, und auch wenn ich hier auf unsere Kugel gucke, da ist es doch am wenigsten klar und so ein bisschen neblig.
Bisschen neblig. Wie so eine November.
So ein Küstennebel, da ist noch so ein Küstennebel da dran. Und also da kann ich mich nur schwer festlegen, sowohl in der Landesliga als auch in der Bezirksliga, ist das nicht einfach.
So, ja, jetzt geht's los.
Jetzt geht's los. Die letzte Liga, die noch fehlt, ist die Oberliga. Und da geht es natürlich auch um den Abstiegskampf.
Eine neue Liga ist wie ein neues Leben. Ne?
Ja, ja, das ist möglicherweise auch nur eine Liga, in der der LSK ein Jahr sein kann. Denn im Moment sind sie Tabellenletzter in der Oberliga. Bekannterweise nur 14 Punkte.
Die Kugel trübt sich gerade ein bisschen ein hier vorne.
Ja. 6 Punkte Abstand zum rettenden Ufer. Ja, der LSK macht große Sorgen. Also ich weiß nicht, wie es da besser werden soll. So, wenn so soll ja zum Saisonstart mindestens 4 neue geben. Noch am Montag haben wir davon noch nichts mitbekommen, ob es jetzt neue gab oder nicht gibt oder doch noch gibt. Dringend braucht der LSK neue, vor allem Offensivkräfte, auch das wissen wir, ne? 22 Tore in 19 Spielen. Das reicht nicht. Sie haben oft gut mitgespielt. Am Ende hat meist der Gegner gewonnen. Ja, also ich bin da, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr skeptisch, ob das mit dem Klassenerhalt reicht. Ich kann mir das eigentlich im Moment nicht vorstellen. Gar nicht, weil ich nicht glaube, dass die Mannschaft nicht will oder nicht die Einstellung hat oder auch der Trainerstab nicht engagiert genug ist. Aber ich glaube, es fehlt an zu vielen Ecken und Enden. Und diese Siegesserie, die der LSK gerne auch in der Regionalliga hingelegt hat, der muss ja schon notwendig sein, um überhaupt eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Also wir reden ja jetzt nicht davon, dass sie vielleicht unglücklich absteigen. Also sie müssen eine Siegesserie starten. Und puh, da sind sie weit von weg.
Da fehlt mir im Moment auch etwas die Fantasie, muss ich gestehen, um mir das so vorzustellen. Ja, haben wir alles schon erlebt, dass Mannschaften aus der Winterpause gekommen sind, in die Rückrunde gestartet sind und gesagt haben, so, wir hauen uns jetzt nochmal voll rein und plötzlich platzte irgendwie der Knoten, wie auch immer. Aber wie du schon sagst, ohne qualitativ gute Neuzugänge, vor allem in der Offensive, sehe ich das nicht. Also
und es sind ja auch nur noch 15 Spiele, ne? Also ja. Man muss das ja, der LSK hat ja schon 19 Spiele hinter sich in der 34er Liga, also in der 18er Liga, also in 34 Spielen. Genau. Und das den fehlen ja auch irgendwann die Spiele, um das noch zu drehen.
Ja, ich glaube, dann kommt noch dazu, wer zuletzt in Neze war, es ist so eine
Totengräberstimmung.
Ja, ganz so heftig wollte ich es nicht ausdrücken, aber also sind dann noch so, was weiß ich, 150, vielleicht mal 200 Zuschauer gewesen in der Oberliga und die meisten sind auch nur am Meckern und also da ist jetzt auch nicht so ein, so dass du sagst, da passiert was, da sind die Zuschauer dabei, die Mannschaft noch mal irgendwie pushen könnten oder sowas, sondern die Leute kommen hin, essen da ihre Bratwurst, ihr Bier, gucken sich das Fußballspiel an und am Ende meckern sie wieder alle, oh, der ist aber schlecht und dies und jenes und was weiß ich. Aber Unterstützung, ich habe da so selten so, dass man wirklich Unterstützung gespürt hat für die Mannschaft, die sie dringend braucht.
Ja.
Aber da haben wir wieder das alte Problem. Der LSK hat eben keine eigene Heimat. Und die Leute, die da noch hinkommen, ja, weiß ich jetzt nicht, sind jetzt wahrscheinlich auch nicht die.
Ja, die können sich auch Landesliga-Fußball angucken,
ja.
so böse das ist. Aber im Moment spielt der LSK ja auch nicht so, dass du da wegen des guten Fußballs hingehst und da dann Feuerwerk abgebrannt wird. Das ist im Moment nicht da. Und wenn du keine Tore schießt, dann hast du als Zuschauer auf Dauer auch keine Lust, zu spielen zu gehen. Und ja, vielleicht schaffen sie den Turnaround. Ich bin da sehr skeptisch und glaube, dass wir im nächsten Jahr mindestens 4 Landesligisten haben werden. Wenn es gut läuft, ist es der TSV Bardowik, der aufsteigt und die 3 Landesligisten,
Die nicht absteigen. Ja. Jetzt hast du doch mal schön die Brücke gebaut.
Ja, haben wir noch mal ein schönes Schlusswort gefunden für den
Genau. Und wenn wir jetzt hier, das möchte ich an der Stelle auch noch mal ganz klar sagen, wenn wir jetzt hier bestimmte Prognosen abgeben, wir haben gegen keinen Verein irgendetwas. Uns wird häufig vorgeworfen, ja, ihr mögt ja den nicht, weil wir mal gesagt haben, dass die Mannschaft womöglich absteigt oder dass irgendetwas vielleicht nicht so gut gelaufen ist, wie man es sich gewünscht hat. Nein, wir tun nur das, was viele, viele andere Menschen, Fans, Journalisten, wie auch immer auch tun, nämlich ein bisschen einordnen und ein bisschen rumspekulieren. Also alles reine Spekulation. Wir würden uns freuen, wenn alle ihre Ziele erreichen würden, aber leider ist das meistens nicht so im Leben, dass man immer alle Ziele erreicht. Ja, Uli, das wär's für unseren kleinen Ausblick auf die zweite Halbserie im Ligensport.
Der hier. Nachteil bei so einem Podcast ist, dass man im Sommer dann nochmal reinhören kann und gucken kann, ob
was draus geworden ist. Aber das kann man noch viel besser in Tageszeitungen, wo es gedruckt steht, manchmal noch gedruckt steht, wenn man das tatsächlich händisch auf Papier in der Hand hat. Ne? Also ich meine, so die Treffer, die wir ja immer wieder auflegen, die LZ-Tipps, wie oft uns die um die Ohren gehauen wurden.
Ja, sogar nur zur Hälfte meistens auch falsch.
Also von daher, also es besteht für alle Hoffnung, was wir hier gesagt haben, dass vielleicht auch das alles nicht so eintritt, wenn es negativ war, wie wir das gesagt haben. Ich schlage vor, Sie sehen sich das mal an. Ja, und zu guter Letzt haben wir noch ein paar Tipps für euch. Also wer sich tagesaktuell informieren kann, möge das tun, ob es heute am 11. Januar, Mittwoch, eine Tageskasse beim Volleyball gibt. 19 Uhr, Heimspiel in der LKH Arena gegen Modena. Wenn ihr noch reinkommt, wenn ihr noch Lust habt, wenn ihr reinkommt, geht hin. So ein Top-Volleyballsport werdet ihr wahrscheinlich so schnell hier in der Region nicht wieder sehen.
Ja, dann haben wir noch die Handballfrauen des HV Lüneburg. Am Sonnabend spielen die, wie gesagt, ihr letztes Vorrundenspiel gegen den MTV Roosdorf um 17 Uhr in der altbekannten Ödemer Sporthalle. Da wird die Hinrunde abgeschlossen und vielleicht am Ende gefeiert.
Abgefeiert, wird die Hinrunde abgefeiert. Ja gut, da freuen wir uns doch drauf. Ja,
17 Uhr, das Spiel ist um 19 Uhr zu Ende.
Eine um 21 Uhr wird abgefeiert.
Nein, abgefeiert wird dann beim Adenauer EC, denn die spielen um 20 Uhr ihr Heimspiel gegen Wunstorf und da soll auch gefeiert werden, weil das ist nämlich der Tabellenletzte, der bislang noch keinen Punkt geholt hat. Und da kann dann weiter gefeiert werden.
Ja, vor allen Dingen kann dann der AEC in Sachen Torschusstraining da mal ein bisschen was machen und sich vielleicht ein bisschen Selbstvertrauen in dieser Disziplin holen.
Also feiern wir doch einen schönen Sonnabend alle
zuerst. Wir feiern alle einen schönen Sonnabend, genau. Ja, gut. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja,
wir sind
schließe ich mich an.
In zwei Wochen wieder da.
Hoffentlich.
Hoffentlich, wenn Uli dann hoffentlich wieder endgültig komplett fit ist.
Ja, dann komme ich auch mal zu Wort. Das war ja heute schlimm. Also
naja, du hast dich beim Fußball rehabilitiert.
Oh, alles gut. Ich habe ja kaum was sagen dürfen. Dann musste ich da irgendwas erzählen. Naja, gut.
Und er hat irgendwas erzählt.
Und er hat.
Und wir werden weiter erzählen. Wir danken euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Denkt immer dran, es lebe der Sport.
Wie hat euch die Folge gefallen? Habt ihr Themenwünsche oder Vorschläge, wer unser Gast sein könnte? Wir freuen uns über euer Feedback per Mail an podcast@landeszeitung.de.